Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schäfer-Noske. Spätestens mit dem Eklat zwischen Trump und Zelensky ist den meisten in Europa klar geworden, auf die USA ist in Sachen Verteidigung kein Verlass mehr. Mit dem Aussetzen der Ukraine-Hilfe jetzt hat sich diese Gewissheit nur noch einmal bestätigt. Dass jemand, der in einer Demokratie ein Wahlergebnis nicht anerkennt, wenn er verliert, gefährlich ist für die Demokratie, das war natürlich eigentlich schon vorher klar. Direkt nach dem Trump-Sieg hatte man sich hierzulande Sorgen gemacht. Doch ein wenig hatte man wohl auch auf die Trump-Gegner in den USA gehofft. Schließlich hatte der erste Wahlsieg dort ja noch zu einem Schulterschluss derjenigen geführt, die sich für die Verteidigung der Demokratie stark gemacht haben. Diesmal blieb es jedoch auffällig ruhig. Immerhin hat es jetzt einige Proteste vor Tesla-Geschäften in den USA gegeben, gegen Massenentlassungen in den Behörden durch den Regierungsbeauftragten und Tesla-Chef Elon Musk.
I'm furious as to what's happening. The oligarchy is controlling our country.
Ich bin stinksauer, was da passiert. Die Oligarchie kontrolliert unser Land, sagt dieser Demonstrant. Und für Freitag sind auch Kundgebungen geplant gegen die finanziellen Einschnitte bei der Forschung, etwa beim Klimaschutz. Wachen da die Trump-Gegner gerade auf? Das habe ich die Historikerin Christina Morina gefragt, die gerade als Professorin in New York lehrt.
Ja, und ich würde sogar sagen, die sind munter und wach. Es ist ja nicht so, dass man der Situation hier blind und schlafend folgt, sondern es gibt Proteste, es gibt sehr, sehr viel Vernetzung und sehr, sehr viele ernste Gespräche. Es gibt auch heute den March for Democracy. Das passiert das zweite Mal an einem Dienstag. Vor zwei Wochen war das schon mal eine in mehreren Städten organisierte Demonstrationsbewegung. Es gab letzten Freitag den Versuch, einen ökonomischen Boykott zu organisieren. Die Leute sollten kein Geld ausgeben. Also es regt sich hier und da. Und ich würde sagen, die Menschen sind nicht sorglos oder irgendwie verschlafen, sondern eher verängstigt. Das ist das, was ich am stärksten wahrnehme.
Von hier aus hatte man den Eindruck, dass zunächst nach dem Wahlsieg von Trump sich auch viele gesagt haben, er hat es ja beim ersten Mal auch nicht geschafft, die Demokratie zu zerstören. Wie groß ist da diese Zuversicht bei den Trump-Gegnern heute noch?
Also ich glaube, dass es so einen Grundoptimismus gibt in den USA, der dieses Land ja auch ausmacht, dass man also nicht dazu neigt, Dinge katastrophisch zu sehen, sondern immer auch eine Zuversicht sich zu bewahren. Das befeuert ja auch eine ganze Menge von Zivilgesellschaften im Engagement, dass das Land hier kennzeichnet, auch in Zeiten, die keine Ausnahmezeiten sind. Zugleich ist aber die Vorstellungskraft hier, glaube ich, nicht so sehr ausgeprägt, dass diese republikanische Ordnung auch gestürzt werden kann oder zerbrechen kann. Das, glaube ich, unterscheidet auch die amerikanische Gesellschaft von anderen Gesellschaften, gerade in Europa, wo eben das Abdriften oder das Zerstören der Demokratie zu den nationalen Erfahrungshaushalten gehört. Und hier fehlt es, glaube ich, an negativer Imaginationskraft, wenn man das so sagen möchte, sich das wirklich vorzustellen, dass am Ende dieses System zerfällt. Hier gab es sogar einen Bürgerkrieg. Im 19. Jahrhundert, da stand die Union der Staaten in Frage, aber nicht die republikanische Ordnung an sich. Und ich glaube, da ist auch für die Historikerinnen und Historiker vielleicht ein bisschen aus Europa blickend, gerade aus Deutschland blickend, auch ein bisschen nützliche Arbeit zu tun, um diese Möglichkeiten auch des Schlimmsten sichtbar zu machen, ohne hysterisch zu werden. Das ist auch wichtig.
Wie groß schätzen Sie selbst denn die Gefahr für die Demokratie zurzeit ein?
Also wenn man mit Demokratie in den Rechtsstaat meint, die Teilung der Gewalten, Freiheitsrechte, die Würde des Menschen, all diese Dinge, die stehen hier extrem unter Druck und sind zum Teil auch schon außer Kraft gesetzt. Ich halte die Gefahr und die Situation tatsächlich für sehr hoch und viele auch mit mir. Ein Hauptaspekt ist eben, dass die parlamentarische Kontrolle zurzeit nicht funktioniert und es tagtäglich Dutzende Beispiele gibt, in denen auch die Gründe für die Angst sozusagen nachvollziehbar werden. Ja, der FBI-Chef von New York ist gerade zum Ruhestand gezwungen worden, weil er angekündigt hat, sich für seine Behörde einzusetzen und sich nicht einfach den autoritären Anweisungen zu beugen. Also man muss sich das auch so vorstellen, dass hier die politische Gewalt, die wir immer so im Kopf haben, die in der deutschen Vorstellungskraft mit der SA auf den Straßen und sowas zu tun hat. Das passiert ja zum Teil online hier. Braucht also gar keine realen Trupps, sondern Senatoren erleben dann die Lahmlegung ihrer Websites, werden geflutet mit E-Mails und so online unter Druck gesetzt. Und die Gefahr ist, dass dieses Klima der Angst sich weiter ausbreitet. Das ist die ideale und perfekte Voraussetzung für das Überführen einer Ordnung in den Autoritarismus.
Wie ist denn der Eklat zwischen Trump und Zelensky bei Ihnen an der Hochschule aufgenommen worden?
Die meisten, die ich spreche, sind ähnlich bestürzt und empört darüber und verzweifelt auch über diese Entwicklung, wie die Kolleginnen und Kollegen und Freunde, die ich in Deutschland und Europa spreche. Und der Eklat im Weißen Haus verdeutlicht ja auch nochmal diesen systematischen Versuch, Angst zu produzieren. Und Macron, Starmer und Zelensky am Freitag haben eben letzte Woche eindrücklich vorgeführt zum Leidwesen der Autoritären im Weißen Haus, dass sie sich keine Angst einjagen lassen. Und ich glaube, das erklärt auch diese heftige Reaktion von Trump und Vance, weil sie in ihrem Versuch, Angst zu produzieren, nicht erfolgreich waren.
Sind Sie optimistisch, dass die Menschen sich nicht einschüchtern lassen und jetzt vermehrt erst recht auf die Straße gehen?
Ja, ich möchte optimistisch sein. Also ich wünsche mir, dass man das auf keinen Fall verloren geben sollte, auch nicht das transatlantische Verhältnis und das Erbe, das wir haben, einfach so den überlassen sollte. Und ich sehe, dass es sich regt. Es ist aber auch eine sehr schwierige Mobilisierung, weil man im Grunde ja zum Beispiel ja eine Regierung oder eine Bürokratie verteidigen soll, einen föderalen Staat, der in sehr vielen Bereichen nicht besonders gut funktioniert. Also da ist eine besondere Komplexität auch der Situation. Wogegen richtet sich eigentlich der Protest? Das kann man auf den Demonstrationen auch ganz interessant beobachten. Da muss ich also erst noch so eine vereinheitliche Botschaft muss ich erst noch finden. Und man kann nur hoffen und ich bin auch zuversichtlich, dass es gelingen wird, das auch zu kanalisieren und zu vereinheitlichen und dass dann die amerikanische liberale Tradition, die demokratische Öffentlichkeit, die es hier immer gegeben hat, sich auch wieder findet.
Das war die Historikerin Christina Morina, die derzeit in New York lehrt. Und wir bleiben in der Stadt. Der bengalische Tiger im Zoo von Bagdad, so heißt ein Theaterstück über einen Tiger, der erschossen wird, dann als Gespenst durch das kriegszerstörte Bagdad geistert und über den Einmarsch der USA im Irak philosophiert. Eine schwarze Komödie, die 2011 am New Yorker Broadway ein großer Erfolg war, mit Hollywood-Schauspieler Robin Williams in der Titelrolle. Und Autor Rajiv Yosef war damit sogar für den Pulitzer-Preis nominiert. Vor seiner Karriere war Joseph 3 Jahre lang im Friedenskorps im Senegal gewesen. Eine Zeit, die ihn, wie er selber sagt, mehr als alles andere zu einem Schriftsteller gemacht habe. In seinem neuen Stück, Dakar 2000, das jetzt am New Yorker Off-Broadway Premiere hatte, da geht es um einen solchen Freiwilligen im Friedenskorps. Und unser Theaterkritiker Andreas Roberts hat die Produktion gesehen.
Eine Drehbühne mit verschiedenen Spielorten. Ein weiter Horizont, auf dem meistens ein grandioser Sternenhimmel und die Silhouette des nächtlichen Dakar zu sehen ist, und eine amerikanische Flagge, die eigentlich zum Interieur eines Büros gehört, dann aber doch die ganze Bühne beherrscht. Das ist klug gemacht, denn bei all den seltsamen Geschichten zwischen Wahrheit, Erfindung und Lüge, die sich in dem 80-minütigen Drama entfalten, erinnert die Fahne den Zuschauer daran, um was es wirklich geht. Um amerikanische Außenpolitik in Afrika vor dem 11. September. Boops, ein junger freiwilliger Helfer einer amerikanischen Entwicklungshilfeorganisation, schafft es auf schnurgerader Straße mitten in der Nacht, seinen Lastwagen mit Zement aus Entwicklungshilfebeständen in den Straßengraben zu setzen. Nun steht er mit Kopfverband vor der Botschaftsangestellten Dina und muss Rechenschaft ablegen. Eine Katze sei ihm vor den Wagen gesprungen. Nach nur 15 Minuten Verhör existiert die Katze nicht mehr. Stattdessen rast ein betrunkener Bubs mit gebrochenem Herzen und lauter Musik durchs nächtliche Senegal und verliert die Kontrolle über den Wagen. Und den Zement hatte er für ein Brunnenprojekt in einem muslimischen Dorf geklaut. Für eine solche Zweckentfremdung von Ressourcen wird man eigentlich sofort nach Hause geschickt. Doch Dina ist beeindruckt von Bubs Fähigkeit zu lügen und Geschichten zu erfinden. Das sei eine wichtige Kompetenz, wenn man im Geheimen für die US-Regierung arbeiten will. Denn Bubs soll ihr helfen, den Drahtzieher des Bombenattentates auf die Botschaft von Dar es Salaam ein Jahr zuvor zu finden, bei dem sie all ihre Kollegen verloren hatte. Zwischen den beiden entwickelt sich eine romantische Beziehung, zwei im Grunde einsame Menschen in einem fremden Land. Doch man weiß nie, ob Dina wirklich an Bubs interessiert ist oder ihn nur benutzt. Wie kann man jemanden mögen und gleichzeitig manipulieren, fragt Bubs später verletzt. Und dann schleicht er sich doch während der Feier zur Jahrtausendwende in das Hotelzimmer eines mutmaßlichen Terroristen und nimmt dessen Fingerabdrücke ab. Der Anfang einer Agentenkarriere und das Ende seines Idealismus. Wenn jemand zu dir sagt, wir brauchen dich, sagt er direkt zum Publikum, ist das für einen jungen Menschen, der nicht weiß, wohin mit sich, eine große Sache. Das lapidare Ende einer Geschichte, die doch so vielversprechend begonnen hatte. Obwohl man der Schauspielerin und dem Schauspieler gerne zuschaut und die Szenen gut gebaut sind, scheitert das Stück daran, dass der Autor sich nicht entscheiden konnte, worum es in seinem Drama eigentlich geht. Eine Spionagegeschichte? Eine Liebesgeschichte? Ein politisches Stück? Ein Stück über das Ende der Illusionen? Von allem ein bisschen und von nichts wirklich genug. Bemerkenswert allerdings ist, wie sehr die Geschehnisse der letzten Wochen die Wahrnehmung des Stückes beeinflusst. Als schaue man in eine längst vergangene Epoche und eine vergessene Periode amerikanischer Außenpolitik. Denn spätestens seit dem Eklat im Weißen Haus mit Präsident Zelensky löst die amerikanische Flagge eher Unbehagen aus. Ist doch der Mythos von den amerikanischen Werten, der Demokratisierung und dem Kampf um Menschenrechte endgültig zerbrochen. Was jetzt zählt, scheint eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung zu sein, die den Gewinn über alles andere stellt. Der amerikanischen Entwicklungshilfe jedenfalls hat Elon Musk bereits den Geldhahn zugedreht, damit kein Zement mehr auf Kosten amerikanischer Steuerzahler geklaut werden kann. Sei der damit gebaute Brunnen auch noch so lebenswichtig.
Andreas Roberts war das über die New Yorker Theaterpremiere Dakar 2000. Eins der Wahrzeichen von New York ist das Chrysler Building, ein Wolkenkratzer, der auch eines der bekanntesten Bauwerke des Art Deco ist. Entstanden ist dieser künstlerische Stil allerdings nicht in den USA, sondern in Paris. Die dortige Weltausstellung von 1925 gilt als Geburtsstunde der Art Deco-Bewegung. 100 Jahre später wird jetzt Jubiläum gefeiert, und zwar nicht nur in Paris, sondern auch in Brüssel. Paris mag zwar der Ursprung und das Zentrum gewesen sein, aber Brüssel war nie weit entfernt. Die Stadt hat die Bewegung aufgenommen, und so gibt es bis heute viele Spuren des Art Deco in der belgischen Hauptstadt. Unsere Volontärin Clara Hoheisel hat in Brüssel eine architektonische Führung gemacht.
Das ist eines der absoluten super Beispiele für Art Deco in Brüssel.
Der Architekt Olaf Winkler steht vor der Villa Empin und blickt auf die graue symmetrische Fassade. Über der Eingangstür ein Glasvordach mit geometrischem Muster. Die Tür selbst kunstvoll verziert.
Das Besondere ist eben wahnsinnig geschmückt, tolle Materialien, sehr, sehr ausgearbeitet. Wir sehen jetzt von außen schon wunderbarer italienischer Granit. Wir sehen vergoldete Rahmen, Einfassungen der Fenster, solche Sachen.
Olaf Winkler kennt Brüssels Art Deco wie kaum ein anderer. Regelmäßig führt er durch die Stadt, zeigt Bauten und erzählt ihre Geschichten. Viele seiner Touren enden bei der Villa, entworfen von Michael Polak für Baron Louis Empin, gebaut Anfang der 1930er. Einer Zeit, in der Architektur Fortschritt zeigen sollte, sagt Olaf Winkler.
Der große Unterschied zwischen 1900, Art Nouveau, und in 20er Jahren ist, dass zwischendurch die Industrie sich sehr stark entwickelt hat. Ne? Also das heißt auch nicht zuletzt schlimm genug durch den Krieg. Und das bedeutet, dass Maschinen genutzt wurden, um die Materialien zuzuschneiden. Das ist einer von verschiedenen Gründen, warum Art Deco sehr geometrisch ist.
Der technische Fortschritt ermöglichte auch neuen Luxus. Zentralheizung, moderne Beleuchtung und ein beheizbarer Pool, erklärt Olaf Winkler, während er in den Garten der Villa Empin deutet.
Das war einer der größten, sicherlich Privatswimmingpools in Belgien überhaupt.
Der Pool ist nur ein Beispiel für den Luxus dieser Epoche. Art Deco entstand also in einer Zeit des wirtschaftlichen und kulturellen Umbruchs. Belgien war im 19. Jahrhundert eines der wohlhabendsten Länder Europas. Grund für den Reichtum waren die Industrialisierung und Profite aus der Kongo-Kolonialisierung unter Leopold II. Der Wohlstand allein erklärt aber nicht, warum sich Art Deco in Brüssel so rege entwickelte. Die Stadt orientierte sich an Paris.
Also wenn man in Brüssel ein bisschen rumguckt, wird man immer wieder auf diesen Wettbewerb treffen zwischen Paris und Brüssel. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass ganz viele Künstler, die in Paris tätig waren, auch hier in Brüssel angekommen sind. Insbesondere nach dieser Expo 1925.
Eine Weltausstellung, die der Bewegung den Namen gab und KünstlerInnen aus ganz Europa anzog. Ihre Ideen hatten Einfluss auch auf die Architektur in Brüssel und reichten darüber hinaus.
Es ist eben auch eine Epoche eines Lebensstils. Wir können an Charleston denken. Es gibt plötzlich Radios und all diese Sachen. Das gab es ja vor dem Ersten Weltkrieg alles kaum. Und diese ganzen Möglichkeiten führen zu einem anderen Lebensstil.
Der Münchner Kunstgeschichtsprofessor Hubertus Kohle sieht in Art Deco vor allem eins: Luxuskunst.
Es ist die Ausstattung des wohlhabenden Bürgertums, das sich irgendwie absetzen wollte von den Massenphänomenen des 20. Jahrhunderts. Das sind ja immer wieder die gleichen Bewegungen. Man versucht sich so zu, über die künstlerische Ausdrucksweise auch zu einer Elite zu zählen.
Und Art Deco blieb nicht auf eine Region beschränkt. Es sei einer der ersten Globalstile gewesen, erklärt Hubertus Kohler.
Dinge, die man unter diesem Begriff zusammenfasst, die finden Sie in Mumbai und in Asmara und in Miami und in Buenos Aires, jetzt mal abgesehen von den europäischen Zentren.
Von der Straße aus kaum zu erkennen, hinter Büschen versteckt sich ein weiteres Art Deco-Bauwerk in Brüssel. Das einstige Wohnhaus von Bankier und Kunstmäzen David van Buren und seiner Frau. 1928 zogen sie hier ein.
Seit den 30ern wurde hier kein einziges Möbelstück verrückt. Es fühlt sich an wie eine Zeitreise.
Seit Jahren arbeitet die Kuratorin Manon Magouton im Van Buren Museum.
Und jetzt kommen wir ins Esszimmer.
Ein Tisch in der Mitte, dunkles Holz, geometrische Muster. In die Decke eingelassene Lampen mit farbigen Details. Vieles davon ist Art Deco.
It's so, so very decorative.
Es ist wirklich dekorativ. Der Name sagt es ja schon. Das sieht man an den Türen, den Fenstern und an der aufwendigen Arbeit am Buntglas.
Jedes Jahr kommen an die 20.000 BesucherInnen ins Van Buren Museum. Im Art Deco-Jahr 2025 erwartet Manon Magouton noch mehr Publikum. Denn Art Deco ist in Brüssel auch nach 100 Jahren präsent. Man muss nur genau hinsehen.
Brüssel feiert 100 Jahre Art Deco. Clara Hoheisel war in der Stadt unterwegs für uns. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, die Tech-Milliardäre sind alle Männer. Sie haben Informatik studiert, Mathematik oder Computerwissenschaften. Und dass mancher schon als Kind programmiert und Videospiele entwickelt hat, das passt ins Bild. Echte Nerds eben. Berühmte weibliche Computerfreaks, die kennen wir höchstens aus der Literatur. Etwa die Hackerin Lisbeth Salander aus der Millennium-Trilogie von Stieg Larsson. In Wien ist jetzt allerdings eine Ausstellung eröffnet worden, die Frauen zeigt als Vorreiterinnen in der digitalen Kunst. Der Fokus wurde dabei bewusst auf die Zeit vor dem Internet gelegt. Und zu sehen sind Werke von 50 Künstlerinnen, von denen manche auch bei der Ausstellungseröffnung dabei waren. Ein Beitrag von Paul Lohberger. It's quite a still room.
Selten sind bei der Eröffnung einer Ausstellung so viele Künstlerinnen anwesend. Michelle Cotten begrüßt 8 schon ältere Frauen, die von den 1960ern bis 1991 Computerkunst produziert haben, jeweils in ihrer Zeit. Für eine andere Ausstellung über Kunst und künstliche Intelligenz in den 1960ern entdeckte Michelle Cotten 2017 einige Frauen, die damals interessante Beiträge geliefert hatten. Sie recherchierte weiter und fand immer mehr.
Then I just kept on coming across more and more artists over the years who seem to belong or have.
Ich fand immer mehr Künstlerinnen, die zur Geschichte der Computerkunst beigetragen hatten. Und dachte irgendwann, vielleicht wird das eine Ausstellung. Eine Proto-Cyber-Feministinnen-Ausstellung über die frühe Digitalkunst.
Es wurde Radical Software, die größte Schau der Kunsthalle Wien 2025, auf 3 Etagen und relativ chronologisch. In einem ersten weiten Raum wird man in der Zeit zurückversetzt. Als einfache Computer noch ganze Räume füllten, zeichnete Hanne Daboven immer gleiche Wellenlinien auf zahlreiche großformatige Papierblätter. Mangels Computer wurde sie quasi selbst zur Maschine. Andere hatten schon Zugang zu Rechnern. So finden sich in einer Vitrine Variationen geometrischer Formen und Kurven. Ausgedruckt Mitte der 1960er. Es sind Werke der heute 90-jährigen Inge Borchardt, die über ihre Arbeit in der Teilchenforschung Zugang zu einem Analogrechner hatte und mit Oszillograph und Spezialdrucker experimentierte, wie sie in der Ausstellung erzählt.
Dann haben wir so lange gedreht, bis solche Sachen entstanden sind. Und das habe ich aber in meiner Freizeit gemacht. Ich war die Chefin der Anlage.
Die Bilder wurden damals nicht über Tastatur programmiert, sondern über Steckverbindungen. Daneben produziert ein Drucker Poesie auf Endlospapier. In der zweiten Halle wirkt die Ästhetik vertrauter. Videos auf Röhrenbildschirmen, pixelige Bilder, die stechenden Farben aus dem Commodore-Computer und der Videoanimationsstil der 1980er leben bis heute als Stilmittel im digitalen Design weiter. Die beschränkten Mittel wirkten schon damals motivierend für Künstlerinnen wie Ruth Schnell.
Mit dem mussten wir operieren und haben da unsere gesamte quasi Improvisationskunst und unsere Erfahrungen, die wir schon mit Video hatten, eingesetzt und Störungen mitverarbeitet etc. etc.
Im Keller der Kunsthalle Wien findet sich eine Installation der New Yorkerin Gretchen Bender, die Mitte der 1980er bereits künstlerisches wie kommerzielles Mediendesign produzierte. Auf mehr als einem Dutzend Bildschirmen verbinden sich Sound und grelle Motive zur zeitgeistigen Animation. Da tanzen abstrakte Muster, Computerspielsujets, aber auch eine Taube und ein Kreuz. Die Technik verleiht Macht über Bilder und damit Deutungsmacht. Das ist aktueller denn je. Dazu passt das Zitat aus dem Essay Cyborg Manifesto von Donna Haraway, ebenfalls in der Ausstellung. Ich wäre lieber eine Cyborg als eine Göttin. Die Geschichte der Medienkunst muss wohl nicht neu geschrieben werden, doch offenbart der Fokus von Radical Software eine Qualität, die zumindest auf Augenhöhe ist mit den Werken bekannter Künstler wie Peter Weibel. Schon früh beflügelten Computer die Kreativität und den Witz zahlreicher Künstlerinnen, was die Ausstellung zu einer inspirierenden Zeitreise durch die digitale Kunst macht. Dass Michel Cotten von einer ersten Ausstellung zum Thema spricht, darf als Verheißung gelten.
Paul Lohberger berichtete über eine Ausstellung zu Frauen als Pionierinnen der digitalen Kunst in Wien. In Dresden ist heute der Chef der staatlichen Kunstsammlungen vorgestellt worden. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Karin Fischer.
Dabei hat der Kunsthistoriker heute auch schon die Schwerpunkte seiner Arbeit benannt. Für Bernd Ebert steht die Forschung im Mittelpunkt, denn davon lebe die Museumsarbeit, sagte er.
Was mir ganz wichtig ist, ist die objektbezogene Forschung. Also die Forschung ist eine der Kernaufgaben der Museumsarbeit. Und eine große Herausforderung für die staatliche Kunstsammlung Dresden wird die Einrichtung eines Zentraldepots werden. Und ich hoffe sehr, dass wir das auch gemeinsam mit der Regierung schaffen, hier entsprechende Mittel zu finden und das Depot rasch zu bauen. Und in meiner Vorstellung wäre es nicht nur ein White Cube, in dem wir die Objekte quasi sicher verwahren, sondern sie auch über Forschung erschließen können. Das heißt, ein Forschungszentrum in Verbindung mit einem solchen Zentraldepot wäre mein großes Anliegen.
Außerdem will der neue Generaldirektor eine zeitgemäße Vermittlung fördern und Exponate in neue Zusammenhänge stellen. Er möchte den fachlichen Austausch mit den Herkunftsländern intensivieren und noch mehr ausländisches Publikum für Dresden gewinnen.
Ich glaube, dass es gerade Deutschland gut tut, auch in diesen Zeiten die europäischen Nachbarn und auch gerade die wirklich nächsten Nachbarn für unsere Kultur hier in Sachsen zu begeistern. Das wird eines der großen Ziele sein. Und natürlich gilt es auch weiterhin, die amerikanischen Besucher, die auch einen großen Teil ausmachen in Sachsen, auch weiterhin hier zu haben, zu begeistern. Aber ich möchte gerne auch neue Märkte erschließen, Tourismusmärkte natürlich, zum Beispiel auch die wachsende Mittelschicht in Indien, ist über die sammlungsbezogene Forschung und Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort eine der großen Besuchergruppen, die ich in Zukunft gemeinsam mit dem Ministerium und Frau Klepsch im Bereich Tourismus angehen möchte.
Bernd Ebert, der neue Generaldirektor der staatlichen Kunstsammlungen in Dresden. Der chinesische Architekt Liu Xiangkun erhält den renommierten Pritzker-Preis, den Nobelpreis für Architektur. Der 69-Jährige hat bislang ausschließlich in China gearbeitet und sich auf Bauten für viele Menschen auf engem Raum spezialisiert. Die Jury lobt sein herausragendes Gesamtwerk mit tiefer Stimmigkeit und konstanter Qualität. In Chengdu baute er das Luiluan Stone Sculpture Art Museum, das einen traditionellen Garten mit rohen Betonwänden verbindet, in Chongqing das Department of Sculpture des Sichuan Fine Arts Institute, ein Gebäude, dessen obere Etagen sich nach außen verbreitern, um mehr Licht und Luft für die Studierenden zu gewinnen. Der Pritzker-Preis ist der weltweit wichtigste Preis für Architektur und mit $100.000 dotiert.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem vom Sondergipfel der Arabischen Liga zum Wiederaufbau in Gaza. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.